Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Für mich ist gerade Abend, nämlich 22.29 Uhr. Und ich befinde mich gerade auf der Fortbildung Nummer 2 für den Teach First Fellow-Jahrgang 2023. Mein Name ist Pascal, ich bin aktiver Fellow in diesem Jahrgang und ich wurde ganz spontan heute gefragt, ob ich einen Podcast aufnehmen möchte, der sich eigentlich um die Fortbildung Nummer 2 drehen sollte, bin dann aber mit einem sehr, sehr spannenden Charakter ins Gespräch gekommen aus dem TFD-Orga-Team, nämlich mit Mustafa, Head of Public Affairs, nennt sich selbst Brückenbauer zwischen Bildung und Politik bei TeachWas Deutschland und ist verantwortlich für die politische und strategische Kommunikation und Interessenvertretung. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Das war sogar so spannend, dass ja das einfach auch so verlangt geworden ist und ich mich dann spontan dazu entschieden habe, okay, wir machen daraus wahrscheinlich einfach eine eigene Folge, sodass wir Mustafa ja im Detail kennenlernen können, was seine Ideen sind, was er zum heutigen Tag auch sagt, der auch sehr politisch geprägt war mit spannenden, hitzigen Diskussionen direkt am ersten Tag. Und damit starten wir gleich rein. Neben mir sitzt Mustafa und wir haben ihn heute kennengelernt und vielleicht sagst du einfach mal für alle, Mustafa, wer bist du eigentlich?
Hi, mein Name ist Mustafa Kemal Öztürk, ich komme aus Bremen und aktuell bin ich seit dem 1. September 2024 Head of Public Affairs bei TeachWas Deutschland und mache die ganzen Bereiche öffentliche Einnahmen, politische Kommunikation, die ganzen Verhandlungen mit den Bundesländern. Ich schaue, dass ich Gelingungsbedingungen schaffe und agiere quasi als Public Affairs Mensch in dieser öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, ich repräsentiere uns nach draußen. Ich spreche für Teach First und die Positionierung und mache das Agenda-Setting und kämpfe für unsere Position und für unsere Wahrnehmbarkeit. Lobbyiere quasi, bin Interessensvertreter, mache Advocacy für Bildungspolitik und Chancengerechtigkeit. Ich fasse das weiter und vor meiner Zeit vor Teach First habe ich ganz lange in der Politik gearbeitet, über 20 Jahre. 16 Jahre davon war ich selber Landtagsabgeordneter in der bremischen Bürgerschaft für Bündnis 90 Die Grünen.
Wow.
Und habe irgendwann nach 16 Jahren beschlossen, also nach 16 Jahren aktiver Abgeordnetenzeit, ich wurde viermal wiedergewählt mit ganz vielen persönlichen Stimmen, dass ich echt was anderes auch machen möchte und bin freiwillig ausgeschieden und habe mich auch bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen zu einer Bildungs-NGO, weil Bildung und Chancengerechtigkeit mein ganzes Leben bestimmt haben. Bin Kind der ersten Gastarbeitergeneration in Deutschland und ich habe Deutsch auf der Straße gelernt, dann in der Vorklasse, dann vor dem Kindergarten und habe eine ganz andere Bildungskarriere hinter mir. Ich habe kein normales Abitur, ich habe erst Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht mit 28. Dann angefangen, Politikmanagement in Bremen zu studieren und an der KU Leuven in Belgien. Und und das dann auch alles abgeschlossen, auf Diplom studiert. Und dann habe ich den Weg in die Politik gefunden. Irgendwann 2007 das erste Mal ins Parlament gewählt worden, bis ich dann 2023 beschlossen habe, ich kandidiere nicht mehr, ich mache was anderes. In der Zwischenzeit vor dem Studium habe ich eine Berufsausbildung gemacht zum Kaufmann im Einzelhandel. Und hatte in all den Jahren immer wieder eben halt die Begegnung, wie schwierig es ist, Schule zu bestehen, da anzukommen überhaupt, da durchzugehen, weil ich eben halt nicht aus diesem klassischen bildungsbürgerlichen Elternhaus komme, sondern eben halt, meine Eltern sind sehr bildungsaffin, obwohl meine Mutter als Analphabetin sich immer bemüht hat für uns und das immer noch tut. Mein Vater, als Gastarbeiter in jungen Jahren hergekommen ist, im Autodidakt mit einer Grundschulausbildung, die haben immer Wert drauf gelegt, dass wir sehr viele Bildung haben. Die haben dafür gekämpft, dass wir auf Grundschulen waren, auf denen andere Kinder nicht waren. Da sie haben früh erkannt, wie wichtig das ist. An meinem ersten Schultag.
Inwiefern anders, wenn ich nachfrage?
An meinem ersten Schultag in der Grundschule, da war ich in einer Schulklasse mit meinen Klassenkameradinnen. Die kannte ich schon aus der Kita-Zeit. Und an meinem ersten Schultag hat die Klassenlehrerin gesagt, Mustafa, du musst ab morgen auf eine andere Schule gehen. Und jetzt kannst du irgendwie nach Hause gehen. Und hat ein Schreiben. Ich war halt erster Schultag, was versteht man denn? Deine Eltern sind schon weg.
Ja.
Ne? Also die holen dich dann später wieder ab, weil Turnhalle Aula und dann sind die Kids irgendwie im Klassenraum. und die Eltern weg. An dem Tag musste mein Vater schon irgendwann zur Arbeit. Meine Mutter war in der Nähe. Ich bin halt raus mit dem Schreiben zu ihr und habe ihr das halt erklärt, was die Lehrerin gesagt hat. Und am Abend habe ich gewartet, bis mein Vater von der Spätschicht wiedergekommen ist, weil Mercedes gearbeitet damals, klassische Fließbandarbeit, und habe ihm das übersetzt. Da stand drinne: Ich soll ab morgen auf die Bürgermeister-Schmidt-Schule vor dem Steintor gehen, in der Schmidtstraße. Ich war auf der Bürgermeister-Schmidt-Schule an der Contes Carpe. Das war quasi so eine Elite-Grundschule, also komplett bildungsbürgerlich. Ich komme aus so einem Stadtteil, ja, Altbremerhäuser, Deckenhöhe mindestens 3,40, ganz viel Stuck, Musikinstrumente in den Wohnungen, ganz viele Bücher, die Eltern alle sehr gebildet, akademischer Hintergrund etc. Und dann sollte da quasi rausgerissen werden. Und das ist irgendwie nur eine Luftlinie, so zwei Querstraßen weiter ist diese andere Schule. Und da waren ganz viele Kinder mit Migrationsgeschichte. In der Regel waren es fast durchaus schließlich türkische, ein paar Griechen, ein paar Spanier, Italiener dabei. Aber es gab sogenannte Türkenklassen damals. Das heißt, es waren nur türkischsprachige Schüler in einer Klasse. Und türkische Akademiker wurden in einer Schnellausbildung an der Uni zu Lehrern qualifiziert mit Unterrichtsverantwortung.
Okay.
Und der ganze Unterricht sollte auch noch auf Türkisch stattfinden. Und das haben die darunter gefasst, dass dadurch uns irgendwie eine Integration besser gelingen würde, weil man dann unter sich ist und dann in der Herkunftssprache unterrichtet wird, dass das besser wird. Mein Vater hat sofort gesagt, das geht nicht. Wo sollst du denn sonst Deutsch lernen? Also sind wir am nächsten Tag in die Schule, an meine Schule, an die ich eingeschult wurde. Und ich habe übersetzt und da hat die Lehrerin, die Schulleiterin war anwesend, nur gefragt und gesagt: Mustafa, wir sprechen zu Hause Türkisch. Er spricht mit seinen Geschwistern Türkisch, vielleicht auch ein bisschen Deutsch. Gab viele Freunde, mit denen spricht er Türkisch, ein paar wenige mit Deutsch. Wo soll er Deutsch lernen, wenn er fast ausschließlich Türkisch lernt und dann noch türkischen Unterricht hat? Konnte ja keiner die Frage beantworten. Lag ja auf der Hand. Also hat er gesagt, der bleibt hier. Hat sich schlau gemacht in seinem Umfeld. Und dann hat er sich dafür eingesetzt und in einer Woche wurde entschieden, dass ich auf dieser Schule bleiben darf. Und wir waren nur zwei Migranten auf dieser gesamten Grundschule.
Wenn du sagst, es wurde entschieden, wer hat das entschieden?
Die Schulleitung hat das danach korrigiert, weil mein Vater dann eben halt zu unserem Hausvermieter gegangen ist, der schulpolitisch sehr bewandert war, hat ihm das nochmal erklärt. Und er hat nochmal das Thema angesprochen, also über seine ganzen eigenen Kanäle. Das ist dann wieder an die Schule herangetragen worden. Mein Vater ist erneut an die Schule gegangen, ne, mit diesen ganz rudimentären Deutschkenntnissen. Ich habe die ganze Zeit übersetzt und am Ende durfte ich halt da bleiben. Und weil auch meine alte Vorschullehrerin, die auch an dieser Schule war, eine Fürsprecherin von mir war, da war sicher auch ganz viel Glück dabei.
Verstehe, okay. So,
und wenn das dein prägendstes Erlebnis ist, wie Schule für dich angefangen hat, da sagt das ziemlich viel darüber aus, was man hinterher noch erlebt hat. Du nimmst das alles nochmal mit einer anderen Brille wahr. Deine Sinne sind geschärft, deine Antennen sind spitz und das Leid anderer entgeht dir dadurch auch nicht. Das heißt, ne, du hast das voll auf dem Radar die ganze Zeit, weil irgendwann merkst du, das geht hier irgendwie nicht mit rechten Dingen zu und das ist nicht fair und da ist vieles nicht fair, immer noch nicht, aber vieles ist auch deutlich besser geworden, gar keine Frage. Aber so, das waren so die Anfänge.
Also sofort von den ersten Tagen an sofort den Blick für Bildungsgerechtigkeit oder Bildungsungerechtigkeit mitgenommen und von da an mitgetragen in verschiedenste Bereiche, in die kaufmännische Ausbildung, dann in die Politik.
Dann erst das Abitur nachgeholt, auf dem zweiten Bildungsweg. Davor zwei Anläufe waren so ein bisschen gescheitert, da war ich nicht so fit. Ich habe halt Vollzeit gearbeitet zu der Zeit. Obst- und Gemüsehandel und von Bekannten, die hatten einen richtig gut gehenden Laden und haben einen Großhandel gemacht. Wir haben uns richtig einen geilen Vertrieb aufgebaut. Das heißt, ich habe da von morgens bis spätnachmittags gearbeitet und dann fing irgendwann diese Schule an. Die war aber morgens. Das heißt, ich bin morgens um 8 in den Unterricht gegangen, bis 13, 15, 14 Uhr, je nachdem, welcher Tag das war. Und bin danach immer in den Laden und habe da gearbeitet, bis spätabends.
Wow.
Und irgendwann dazwischen, davor, danach machst du irgendwie deine Hausaufgaben und deine Unterrichtsvorbereitung. Und wenn du auf so einer Erwachsenenschule bist, auf dem zweiten Bildungsweg, da hast du ja andere auch Gleichgesinnte. Ich habe Leute gehabt, die haben als Krankenschwester im Krankenhaus gearbeitet. Das war ihr Lehrberuf. Die sind heute Mediziner. Also so, Und wenn du dann noch mit solchen Leuten quasi umgeben bist, das prägt dich halt nochmal enorm, weil alle genau wissen, warum mache ich das eigentlich? Ich hätte ja arbeiten gehen können, noch anderweitig. Ne? Haben Freunde von mir auch getan, hatten Vollzeitgehälter. Aber ich habe mich halt für diesen Weg entschieden. Und bin da halt einen anderen Weg gegangen, weil der mich irgendwo auch erfüllt hat, weil das Abi auf dem zweiten Bildungsweg, den machst du ausschließlich nur für dich. So, und nach mir sind meine Geschwister den gleichen Weg gegangen. Ich habe auch Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Danach haben beide auch studiert und erfolgreich abgeschlossen. Aber das sind so die Lebenswege. Und mich hat das stark geprägt auch. Also
auf jeden Fall.
Trotz dieses Umwegs bin ich dankbar für all die ganzen Erlebnisse und vor allem Erfahrung, weil das macht mich auch heute extrem aus. Also die Art und Weise, wie ich bin, was mein Charakter ist, ist da auch ganz viel drin, was ich da quasi als Learnings für mich rausgezogen habe, auch im Umgang mit Problemen, mit schwierigen Situationen. Weil da marschierst du nicht einfach durch, wenn du das nochmal auf dem Wege machst.
Absolut. Also kann ich jetzt einfach so sagen, ein sehr, sehr spannender Charakter, den wir dann hier jetzt bei TFD begrüßen dürfen. Und dann wäre jetzt eigentlich, also eigentlich wollte ich erstmal so reinstarten und fragen, wie bist du eigentlich heute hier? Aber ich glaube, wir sind jetzt schon so tief drin, dass ich einfach direkt frage, okay, aber was war dann der Turning Point, wo du gesagt hast, TFD?
In der Tat, das ist total die wichtige Frage. Die hat mich sehr umtrieben. Ich hatte lange mit dem Gedanken gespielt, zu sagen, also irgendwann, du kandidierst immer freiwillig. Und für mich war das mal total wichtig. Ich habe kandidiert und ich wurde wirklich mit wahnsinnig vielen persönlichen Stimmen gewählt. In Bremen hast du ein Wahlrecht, da können die Bürgerinnen 5 Stimmen verteilen, ne, und können dir eine Stimme geben oder alle 5. Und es gab Wahlen, da gab es den Bürgermeister, den Innensenator und danach kam ich, also das ist schon brutal, als Abgeordneter in dieser Liga mitzuspielen und Stimmen zu haben aus fast allen Stadtteilen. Es gibt keine Wahlbezirke in Bremen. Das heißt, du kannst aus der ganzen Stadt gewählt werden. Du kannst genau in den Wahlanalysen nachgucken, welche Straßenzüge dich gewählt haben. Da waren Orte, wo du gedacht hast, wieso haben die mich da gewählt? Ich kenne da keinen. Und das ist eine ganz hohe Bürde, wenn du halt so krass wie Stimmen wiedergewählt wirst. Bewertest doch deine Arbeit. Ne? Das ist okay. Ich muss echt gute Arbeit gemacht haben, weil sonst wäre ich ja nicht mit zu vielen Stimmen wiedergewählt worden. Aber die Messlatte erhöht sich immer mehr. Ne?
Ja, klar.
Du musst immer mehr machen. Mir war das wichtig, irgendwann zu sagen, wenn ich Lust habe auf was anderes, dann entscheide ich den Zeitpunkt selber, wann ich aufhöre oder rausgehe oder pausiere oder unterbreche. Aber dass ich das selbstbestimmt mache, das war mir total wichtig. Und irgendwann reifte immer mehr diese Entscheidung. Meine Ex-Freundin hatte mich dann immer schon gedrängt. Und wird das deine letzte Legislatur? Ne? Also da ist auch immer eine
hohe Zeitbelastung auch.
Ja, es ist immer eine herausfordernde Situation in so einer Partnerschaft. Und muss man schauen, wie man die Balance hält. Und irgendwann reifte dieser Entschluss. Und ich hatte nur ganz kurz so den Moment, wo ich mich gefragt habe, was mache ich eigentlich danach? Und das habe ich aber sehr schnell für mich beantwortet. Ich wollte etwas machen, wo ich mein ganzes Skillset einbringen kann. Mein Netzwerk, das, was ich kann und das, was ich wirklich gerne kann und das, was ich zum Teil auch sehr gut beherrsche, weil ich das von der Pike auf gelernt habe. Das, was ich mache, kann man nicht studieren. Und ich habe es quasi on the job gelernt und ich habe es wirklich von krassen Profis auch gelernt und habe aber meinen eigenen Stil entwickelt. So, und das ist halt vielleicht ähnlich wie beim Fußball. Du hast Trainer, die dich begleiten und irgendwann bist du nicht nur auf dem Feld, sondern spielst vielleicht in einer Mannschaft mit, wo du in so einem Profiteam bist. Und ab dann musst du dich komplett bewähren. Und du musst deinen Stil entwickeln, sonst bestehst du das dann nicht. Und ich habe gesagt, ich will gesellschaftlich wirken mit dem, was ich mache und was ich kann. Und ich möchte so ein politisches Thema haben. Ich konnte mich nicht ganz von der Politik lösen. Ne? Das war für mich ausgeschlossen. Und ich habe dann schnell für mich die Frage geklärt, was mache ich nicht? Und da war völlig klar, ich setze nicht meine Fähigkeiten da ein, wo ich der Gesellschaft vielleicht schaden könnte. Ich meine, es war sehr begehrt, es ist so. Also diese Fähigkeiten sind sehr begehrt und das Netzwerk ist begehrt. Aber ich habe da für mich so diese Barriere gezogen und irgendwann, ja, ist halt Tietz Fürst an mein Visier gerückt und ich fand das extrem spannend. Und
weil du dich auch konkret in der Bildungsblase gesucht hast? Ja, oder?
Ja, wie gesagt, diese Affinität, die war so, ich habe eine Auszeit genommen, nachdem ich gesagt habe, ich kandidiere nicht. Mhm. War völlig klar, ich kriege jetzt so einen gewissen Zeitraum, den habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich kriege so viel Zeit geschenkt, will das Beste daraus für mich machen. Also es war jetzt kein Jahres-Sabbatical, aber das waren so roundabout 6-7 Monate maximal. Aber ein bisschen musste ich noch arbeiten. Das heißt, ich hatte keinen Wahlkampf. Ich hatte keine Vorkandidatur, dass ich mich für eine Listenaufstellung bewerbe und in einen Vorwahlkampf gehe. Mhm. Mindestens ein Jahr gespart. Das heißt, ich konnte meine Legislatur abarbeiten, das, was ich immer umsetzen wollte, ins Parlament einbringen, Anträge schreiben. Ja, als Mitglied einer Regierungsfraktion kannst du ganz anders arbeiten und das wollte ich sauber zu Ende bringen. Ich musste nicht in einen aktiven Wahlkampf.
Auch immer komfortabel.
So. Aber ich musste in die Koalitionsverhandlungen und davor in die Sondierungsgespräche. Und das ist so was wie Elder Statesman, auch wenn ich noch ziemlich jung bin. Mhm. Aber ich saß da ganz tiefenentspannt. Also weil, man, das sind nicht meine ersten Verhandlungen gewesen, die ich geführt habe. Ich habe in jeder Runde Sondierung war ich dabei, in den Koalitionsverhandlungen war ich dabei. Ich habe die Papiere geschrieben, ich habe Wahlprogramme mit ausgearbeitet. Und dann reifte immer wieder dieser Entschluss, wo ich gesagt habe, muss irgendwas Politisches sein. Und dann habe ich diese Auszeit gehabt und dann kam ich auf diese brillante Idee, weil man sucht sich dann ja trotzdem irgendwie Arbeit, habe ich gesagt, ich mache so ein kleines Mentoring-Programm für junge Menschen, wie die aber in Berufsausbildung kommen. Und so wie das dann ist, dann schreibst du da auf deinem Laptop so ein bisschen rum, hast ein paar Ideen, rufst du 5, 6, 7 Leute an, alles Leute in deinem Netzwerk sind und fragst dich, was hältst du von einer Idee? Wen kannst du dir vorstellen? Wer würde das unterstützen? Ist das eine gute Idee? Ist da Bedarf? Und ich habe gesehen, da ist Bedarf. Also junge Menschen brauchen Menschen, gerade die, die so eine Berufsausbildung wollen. Und dann schaut man, wie kriegt man ein Unternehmen gematcht, wie kriegt man da was ganz Kleinteiliges. Ne? Ich wollte das jetzt nicht auf Bundesebene skalieren, sondern habe gesagt, irgendwas Kleinteiliges. Und im Zuge dessen bin ich auch auf viele Initiativen gestoßen, unter anderem auf Teach First. Und dass ich das gelesen habe, ist so, wow, was ist ein geiler Laden. Wow, richtig gut, richtig gut. Und irgendwann habe ich gesagt, Mentoring nimmt mich zu sehr ein.
Was war so da der Kernaufhänger, wo du gesagt hast, jo,
das war die Message.
Okay.
Es war so überzeugend, nicht nur zu lesen, sondern das quasi auch herauszulesen, dass da echte Menschen an Schulen sind, die wirken, die einen Impact haben. Mhm. Und was die motiviert hat, da hinzukommen. Da habe ich gesagt, wow, richtig gut.
Okay.
So. Und genau, und dann kam es dazu, irgendwann habe ich dann halt gesehen, die suchen da jemanden und die hatten das gerade ganz frisch aufgebaut. Also mein Vorgänger hat das, glaube ich, ein knappes Jahr gemacht, also in der Rolle Titelgebung. Und genau, und dann habe ich gesagt, gut, ich habe mir das lange überlegt, soll ich abschicken, soll ich nicht abschicken, weil es ist eine NGO. Und ich komme aus einem ganz anderen Kontext. Ja, also mhm. Wenn du so 20 Jahre auf so einem anderen Level gearbeitet hast, dann fragst du dich schon, was erwartet mich da? Weil NGOs kann dich quasi nur so aus meiner politischen Arbeit, weil du mit denen sprichst, weil ne, du nah dran bist, weil du die unterstützt, weil du deren Finanzierung sicherst etc. Und alle sind sehr, sehr hart am Arbeiten, teilweise sogar über dem Limit. Und aber bei manchen denkst du, wie können die denn arbeiten, wie schaffen die denn, dass ihr Business läuft, so chaotisch wie die sind. Das hast du halt auch. Aber nichtsdestotrotz habe das überwogen. Ich habe gesagt, ich wage diesen Schritt. Es war ein bewusster Schritt und dann bin ich da voll ins riesengroße Teach First Kosmos eingestiegen und fand mich dann in diesem Berlin Case wieder. Und am dritten Arbeitstag ging das los. Ja.
Der Berlin Case, ja. Willst du vielleicht einmal ganz kurz das Wort fiel ja vorhin schon mal, für den Zuhörer oder die Zuhörerin einmal kurz umreißen, der Berlin Case, worum es da grob geht? Also, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber.
Nee, ganz grob. Es ging darum, dass für den neuen Jahrgang eine Finanzierung mit dem Berliner Senat, also mit der senatorischen Behörde für Bildung, vereinbart werden sollte. Und dann ging es um technische Sachen, wo sie eingruppiert werden, also unter welchen Titel, ne, welcher Haushalt, wie groß die Summe, weil ne, die Leute wurden halt rekrutiert, die Gespräche haben stattgefunden, die sollen an den Start gehen, da steht die Akademie an und deren Onboarding. Und dann erfahren wir das, was die angeboten haben, das ist gar keine Lösung. Also die Schulen sollen die Fellows selber irgendwie finanzieren aus den Schulbudgets. Und ich habe sofort gemerkt, als ich das gelesen habe, Leute, das ist halt das Risiko, das sind wir gekillt. Und genau so kam das. Es gab keine Finanzierung. Und keiner wusste, wie man das dann macht.
Und da kommst du gerade frisch rein und wirst immer volle Breitseite.
Eingerichtet. Ich hatte so einen Onboarding-Plan, das ist alles hinten runtergefallen und in der Woche stand auch halt die Akademiewoche an, etc. Also habe ich mich hingesetzt und mit denen gesprochen, aus dem Steuerungskreis, mit meinen Kolleginnen. Es gab da so einen Satz, als ich gesagt habe, was die nächsten Schritte sein müssen, da habe ich die gefragt, habt ihr eine Ahnung, welche Dimension das noch alles erreichen kann? Gesagt, so gut, fangen wir jetzt mit an und werden so das versuchen, das Beste draus zu machen, weil ich wusste genau, was das bedeutet, auch quasi in dieser politischen Wahrnehmung und was es auch für Politik bedeutet, ist mir auch völlig klar. Und habe versucht, da die Brücke zu schlagen, wie kriegen wir das hin, dass beide Seiten so miteinander ins Gespräch kommen, langfristig, dass wir das stabilisieren und dass wir hier Probleme minimieren. Und ja, in dem einen Bundesland läuft es so und im anderen Bundesland läuft es halt exzellent. Ne? Also es gibt ja auch die Gegenbeispiele, wo man wirklich einen kurzen Dienstweg hat, telefoniert. Und in anderen Bundesländern brauchst du halt doch vielleicht diesen Lernprozess. Ne? Mittlerweile haben wir tolle Ansprechpersonen auch in der Berliner Senatsverwaltung. Wir reden richtig intensiv miteinander. Wir schauen, dass wir Lösungen hinbekommen, auch wenn es zwischendurch jetzt wieder raschelt. Ne? Aber man ist im Gespräch. Es ist nicht mehr so wie am Anfang, dass es so blockiert war. So und genau.
Ja, und von dieser politischen Ausrichtung reingekommen und jetzt sind wir hier heute auf der Fortbildung 2 und kommen auch gerade aus einem sehr politischen Talk eigentlich, wo wir die erste Vorständin, Vorsitzende Liz, da hatten. Ja, die auch so ein bisschen Feedback eingeholt hat und es ging um verschiedene Themen, wie zum Beispiel die neue Ausrichtung von Teach First oder ob die überhaupt neu gemacht werden soll. Es ging um Wirkungsmessungen. Und jetzt die Frage an dich mit deinem Background und deiner Prägung. Was nimmst du dir eigentlich aus dem heutigen ersten Tag, der direkt so ereignisreich und turbulent auch inhaltlich war? Was nimmst du dir direkt mit?
Ich fand die Diskussion sehr spannend und bereichernd. Vor allem, es war sehr vielfältig. Ich würde das nicht in Pro und Contra aufteilen, sondern in so eine Art Instant Feedback, ich für mich, aber ich denke, das ist mit Sicherheit auch. Wir werden das vertiefen, das, was wir heute hier an den Beiträgen gehört haben. Und dann müssen wir schauen, wie kriegen wir das eingebettet in diese Erzählung, wie wir Teach First für die Zukunft anders aufstellen können. Dafür brauchst du die Bundesländer, aber du brauchst auch das Team und du brauchst die Fellows und du brauchst die Alumnis. Weißt du so, in diesem Kontext würde ich das einbetten, weil das total wichtig ist. Lustig immer alle mitnehmen können, gar keine Frage. Aber wir sind ja nicht nur so eine Organisation, sondern das ist ja eine krass agile Community, die miteinander spricht und davon lebt der ganze Laden. Das heißt, wenn wir das hier nicht in diesem ganzen Kontext besprechen können, wo dann? Also hier kriege ich den ehrlichsten, kritischsten Feedback, den man bekommen kann. Hier habe ich Erfahrungswerte und hier diskutiere ich das. Und hier nehme ich Learnings mit. Und dann kann man das immer weiter nachschärfen und dann kann man schauen, ich kenne die Befindlichkeiten in Hamburg. Ne? Da würde ich das Thema anders ansprechen, anders positionieren. Aber es muss schon etwas Erkennbares sein, dass alle Länder sehen und sagen, das soll das Profil von Teach First werden. Und da muss man schauen, wie kommt man perspektivisch, nun ist es kein kurzfristiges Projekt, perspektivisch mit so einem Profil, einerseits in die Länder, andererseits, wie schaffen wir mit so einem Profil, junge Menschen für Teach First zu gewinnen, die sowohl als auch, also sowohl auch aus dem Gedanken kommen und sagen, ich kann mir vorstellen, in der Schule zu verbleiben. Und es können auch Leute sein, die kommen und sagen, ich will an die Schule, eigentlich will ich keine Lehrverantwortung oder Unterrichtsverantwortung, aber mache ich, muss ich benoten oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Ich habe nämlich den Luxus, darüber zu entscheiden, ob ich überhaupt bleiben will oder nicht. So, ne, so wenn man das so vom Gedanken denkt und man muss es einfach mutig denken. Vielleicht will ich da eine Side-Note dazugeben, weil das Thema auf der Diskussion war und um die öffentlichen Finanzierung, also über die öffentlichen Haushalte der Bundesländer. Fast alle Haushalte, Landeshaushalte, schrumpfen. Das heißt, die Einnahmen brechen weg. Und jetzt sehen wir ja mit der Zollpolitik durch Trump, was das noch bedeuten kann, ökonomisch für Europa, insbesondere für Deutschland als Exportland. Das heißt, wenn du weniger Geld einnimmst, wirst du auch irgendwann weniger Steuern ein, noch weniger als vorher. Das Delta wird immer größer, das heißt, die Haushalte müssen immer mehr auf Sparhaushalte gehen. Die neue Koalition im Bund macht quasi einen gigantischen Schuldenhaushalt, der aber nicht über die Regelaufgaben finanzieren darf. Jetzt hätte man sich ja vielleicht gewünscht, gesagt, Mensch, da fällt sicher noch was ab. Wird nicht einfach, wird fast unmöglich sein, weil da wird man schon Dinge scharf schalten. Das heißt, ich kann doch nur mit dem arbeiten, was ich in den Ländern sehe. Mhm. Und wenn eine Wahl stattgefunden hat, weiß ich noch gar nicht, wie groß deren Haushalt sein wird und wo deren Prioritäten sind. Sachsen hat 10,5 Milliarden Euro in ihrem Haushalt nur für Bildung reserviert. Das ist der größte Posten, den die haben. Ich will aber wissen, am Ende des Tages, wo stehen wir da? Kriegen wir die Fellow-Plätze finanziert, die wir uns wünschen? Und welche Perspektive haben wir für die nächsten Jahre? Dann sprichst du mit Hamburg, sagen die, ja, bei uns Lehrermangel gibt es nicht, wir besetzen jede Lehrerstelle. Ja, weil du als Hamburg auch eine Luxusstadt bist, da will doch jeder hin. Und viele, die in Hamburg als Lehrer arbeiten, haben auch, ein Teil von denen hat auch nicht das Mietenproblem, weil die geerbt haben oder eben halt im Wohneigentum wohnen, von den Eltern etc. Ne, die können sich dann diese super teuren Mieten wirklich auch ersparen, weil sie genau da wohnen können. Einige wenige vielleicht in Stuttgart auch, aber selbst da geht es dann runter. Ne? Also überall da, wo die Lebenshaltungskosten teurer sind, kriegen sie Lehrer mich rekrutiert. Und das sind alles Probleme, die auf alle zukommen. Und da muss man sich Gedanken machen, auch perspektivisch. Wollen wir immer so ein Bezahlzusatzprogramm sein, über das wir finanziert werden, über die öffentlichen Haushalte, weil da bist du immer im Risiko. Heute gibt es dich, morgen nicht. Vielleicht wirst du gestrichen, weil du der Kultur zugeordnet wurdest oder den Sozialpädagogen. Und die Frage ist dann die spannende Frage, wie schaffen wir das, in Haushalte zu kommen bei der Budgetierung, wo sicher ist, wir lösen Probleme und werden auch analog dazu bezahlt, weil wir als Problemlöser in den jeweiligen Bundesländern sind, dass wir anerkannte, tolle Arbeit machen, die Fellows exzellent sind. Und dann kann man darüber streiten und gucken, dürfen die Unterrichtsverantwortung übernehmen. Wenn du mich fragst, überall da, wo das schon realpolitisch stattfindet, muss man Politik eigentlich dazu bewegen und sagen, hey Leute, in der Realität macht ihr das.
Absolut. Also.
Und nach den Kriterien müsstet ihr doch den Fellows eigentlich sogar noch mehr bezahlen. Um mehr Fairness will.
Würde ich nicht nein sagen.
Ne? Oder aber ihr müsst den viel eher den Quer- und Seiteneinstieg dadurch eröffnen. Also irgendetwas müsst ihr anbieten, am besten einen Blumenstrauß.
Ja,
weißt
den
du?
Würde ich auch nehmen.
Zu sagen, wir machen Quer- oder Seiteneinstieg, ihr kriegt eine bessere Vergütung, wir bauen die Fellow-Plätze aus. Ne? So, ihr kriegt noch mehr außerschulische Unterrichtsverantwortung, was ihr noch gestalten könnt. Bastelt was. Also Bildung ist ein Gewinnerthema. Ach. Alle wollen bei Bildung was Besseres machen. Also lass uns doch in den Wettbewerb gehen. Wie kriegen wir das hin, dass du als Bundesland X, der sich Bildung auf die Fahnen geschrieben hat, noch bessere Bildungspolitik machen kann und das nicht nur auf dem Papier, sondern das in Klassenzimmern gelebt wird. Und so, das ist so ein Stück weit auch so meine Mission und die von Liz zu sagen, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir das erzählt, wie kriegen wir das umgesetzt perspektivisch. Wir sind da ganz am Anfang.
Ja, also ich höre ganz zentral raus, auch jetzt für uns aus Fellow-Sicht interessant, die Fragen, also ne, wie können wir garantieren, dass Fellows weiter dazukommen und weiter das machen können, was sie machen wollen und gleichzeitig auch das machen, was sie machen sollen. Und andererseits natürlich auch, wie können wir langfristig die Fellow-Arbeit auch politisch etablieren in den verschiedenen Bundesländern unter sich entwickelnden, wachsenden Herausforderungen, unter einem steigenden politischen Klima, was immer kontroverser wird. Und eine zentrale Frage, die aus Fellow-Sicht oder eine Idee, die heute viel auch, war ja, oder beim Thema Wirkungsmessung, wo ja auch immer die Frage ist, wie können wir eigentlich zeigen, dass das, was wir machen, wirksam und wichtig und gut ist. Und so ein bisschen war die Idee, ja, das ist natürlich auch immer schwierig, das in Zahlen auch abzubilden. Aber wie können wir auf anderem Wege zum Beispiel der Politik klar machen, ey, das ist nicht nur gut, was wir machen, sondern es ist zum Teil auch notwendig und vielleicht auch einfach, ja, es muss irgendwie anders gemacht werden. Hast du da Ideen oder?
Ja, ich fand auch deinen Beitrag dazu ganz gut. Du hast das ja einmal aufgeteilt in Qualität und Quantität. Und so eine langfristige Gesamtbetrachtung, wo du ein Ergebnis hast, ist etwas Langfristiges. Und da brauchst du ganz andere wissenschaftliche Maßstäbe. Jetzt kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass du in der Politik nur bei einem Teil der Politik damit andocken kannst und dadurch ein ganz großes Feld aufmachst, wo es noch länger dauert, bis du ein Ergebnis produzierst. Und in der Politik lebt man eben halt auch davon, dass man den Realitäten irgendwie ins Auge blickt, weil die einen begleiten. Und man muss sich ja nun mal mit ein paar Schulleitern unterhalten oder mit Menschen aus deiner eigenen Partei, die irgendwie an Schule arbeiten oder aber Schulpolitik machen, parteipolitisch. Probleme sind doch offenkundig. Und es gibt tausend Lösungsvorschläge und oft gibt es kein Geld oder wenig Geld oder eben nicht die Mehrheiten, die du brauchst, um das zu priorisieren, um Gelder bereitzustellen. Und manchmal, und das kann ich wirklich ganz offen sagen, selbst bei Geld, das du bereitstellst, scheitert das, weil du Man- und Woman-Power nicht hast, weil die auch vielleicht das Know-how nicht haben, wie man das operativ ins Machen bringt und umsetzt und dann sofort Erfolg hat an Schule. Da müssen alle Beteiligten langen Atem haben, weil du wirst dich von heute auf morgen aus jungen Kids, die zwischen Schulabbrecher und ich schaffe keinen Schulabschluss, Schulabgänger machst mit wow, exzellenten Noten. Das wird man nicht hinbekommen. Also nicht in dem Jahrgang oder in zwei. Mhm. Aber du kannst die Weichen stellen, wo du sagst, vielleicht in 5 Jahren schaffen wir einen bestimmten Prozentsatz von denen, dass sie nicht nur den Schulabschluss schaffen, sondern in eine Berufsausbildung gehen und diese sogar bestehen und abschließen, weil wir den Basics mitgeben. Und so etwas braucht 5 bis 15 Jahre. Also das ist so eine breite Zeitspanne, mit der Politik auch ziemlich viel anfangen kann. Aber die wollen alle wollen kurzfristige Erfolge. Und man darf sich aber nicht als kurzfristiges Programm verkaufen. Mhm. Dann bist du beliebig. Und ich finde, Teachers sollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Form beliebig sein, weil man in der Qualität, in der Teachers rekrutiert, werden viele Bundesländer ihre Quer- und Seiteneinsteiger definitiv nicht rekrutieren. Weil die haben das Know-how nicht und die haben die Man-Woman-Power nicht. Und wir sind auch kein Quer- und Seiteneinstiegsprogramm und ich glaube, da wollen wir auch alle nicht hin. Aber nichtsdestotrotz, überall da, wo real gewisse Dinge stattfinden, muss man offen darüber reden. Also irgendwann nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern irgendwann kann man ja auch daraus etwas machen, wo man sagt, da müssen wir Themen öffnen und das sensibilisieren. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, das auch mit Respekt zu behandeln. Ich habe sehr viel Verständnis, wenn in gewissen Bundesländern über gewisse Sachen nicht so offen gesprochen werden kann, weil man braucht Mehrheiten, man kriegt das vielleicht nicht hin, vielleicht möchte man das. Vielleicht will man nicht zu sehr, dass das Problem offenkundig da präsentiert wird, weil man glaubt, man kann das mit eigenen Bordmitteln lösen etc. etc. Und das sollte auch nicht unser Auftrag sein. Also ne, wir haben da eine ganz andere, sagen wir mal, Auftragslage und müssen schauen, wie kriegen wir einerseits, also welche Lösungen bieten wir an? Ich glaube, das ist so die zentrale Frage. Und man muss mal auf die Länder schauen und sehen, ihr habt ein ganz konkretes Problem am Lernort Schule. Und wir haben Lösungen. Und lasst uns bitte darüber reden, wie wir das noch besser machen können gemeinsam, wie wir zueinander finden. Und das tun wir tagtäglich. Was wollen wir in Zukunft noch besser machen?
Was auch noch in diesem Zusammenhang spannende Fragen waren, oder vielleicht erstmal die erste, mit welchen Verbänden arbeitet Teach First da zusammen?
Oder ich nenne jetzt keine Namen von Verbänden oder von Vereinigungen. Wir sind in Aussprache mit vielen von denen und schauen genau auch, was sie machen, wie sie das machen, wie wir voneinander lernen können, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Ansonsten sind wir eine eigenständige, selbstbewusste Organisation, die ja halt auch ein Profil hat. Und jetzt geht es darum, wie kriegen wir unser Profil geschärft und stärker in den Ländern positioniert, dass man uns wahrnimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Länder gar nicht wirklich wissen, was wir wirklich machen. Die wissen ein bisschen was.
Wie können wir es ihnen begreiflich machen?
Daran arbeiten wir gerade. Das ist halt alles, was diese Theory of Change mit beinhaltet. Und das hat auch was ein bisschen mit zu tun, dass man sich halt positionieren muss. Und wenn man sich positioniert, auch um das als Marke sichtbar zu machen, das braucht ein bisschen Zeit und das braucht schon ein ganz starkes, stabiles Gerüst, um das hinzubekommen. Weil wir wollen das halt sehr, sehr gut machen und erzählt bekommen. Und das ist halt eine sehr spannende, herausfordernde Zeit gerade.
Ja, absolut. Und was auch noch eine spannende Frage war, einfach nochmal, um auf dich als Person nochmal zurückzukommen, mit welchen 5 Menschen arbeitest du eigentlich bei TFD oder im TFD-Kosmos am meisten zusammen?
Das sind sehr, sehr viele. Erst einmal mit meinem Team. Olli, Laura, Lars. Die Stelle von Hanna wird nachbesetzt. Hanna hat uns vor kurzem verlassen. Und die Stelle wird, wenn sie nachbesetzt ist, natürlich komplett zu 100% da irgendwann voll im Boot sein. Und ansonsten bin ich mit ganz vielen aus dem Team im Austausch. Sehr viel natürlich jetzt gerade mit Liz, mit dem Steuerungskreis, mit Michael Reible aus dem wertschöpfenden Prozess, mit Claudia und mit unseren Programmmanagern und mit Carmen. Es ist so viel, also ich habe extrem viel Kommunikation mit unseren Pre-Leuten, die das Fundraising machen, mit Asal, mit Ina, mit Katja. Mein Terminkalender war schon brutal voll. Ich schalte da manchmal einen Morning-Slot, dann hast du halt 45 Minuten Zeit, aber da können mich auch mehrere buchen, da kann man sich dann quasi einwählen und manche halten sich da gar nicht dran. Die wollen mich zu anderen Zeiten sprechen. Es macht halt viel Spaß, weil wir einfach so ein fantastisches, tolles Team haben, auf das ich mich verlassen kann, weil die mir das Ankommen extrem leicht gemacht haben. Ich habe am 3. Tag ging dieser Berlin-Case los.
Voll rein.
Voll. Und ich habe wirklich das gemacht, was ich in der Politik auch gemacht habe.
Okay, genau. Jetzt hast du uns viel von dir erzählt als Person, deinem Werdegang und wie du heute hier bist und worüber wir so grob gesprochen haben am heutigen Tag. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie hat sich in der Zeit, wo du jetzt auch schon bei TFD dabei bist, bevor du quasi, also von der Zeit, bevor du gekommen bist, deine persönliche Vision von TFD nochmal verändert?
Kann ich gerne was dazu sagen. Also meine Vision ist nach wie vor, ich will, dass TFD ein zentraler Akteur der Bildungspolitik in Deutschland wird. Ich will, dass wir an diesen wichtigen Tischen und Runden dabei sind, mitsprechen, den Top-Entscheidern unterstützend beiseite stehen, dass wir mit unserer Expertise wahrgenommen werden in einem bestimmten Segmentbereich, dass sie bereichernd sind, dass wir Fürsprache halten für Bildung und Chancengerechtigkeit. Wir machen jetzt nicht so Fingerpointing, ne? Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass diese Expertise, die wir quasi in-house haben, auch in der Alumni-Schaft und innerhalb der Fellows, die jeden Tag diese Erfahrung an den Schulen machen, dass wir das reintragen in den ganzen Bereich der Bildungspolitik und der Bildungslandschaft in ganz Deutschland. Und natürlich möchte ich, dass wir in dem Bundestag, auch wenn Bildung Ländersache ist, über Bildung gesprochen wird, wir in einem Ausschuss auch unsere Expertise dazu kundtun. Und ich glaube, das war aussagekräftig genug, oder?
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank dir, Mustafa. Möchtest du noch den Fellows oder den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mitgeben?
Sehr gerne. Ich finde, die Fellows leisten großartige Arbeit. Und vielleicht ist euch das nicht immer bewusst. Ich will jetzt bewusst diese Form der Anrede. Weil was ich bemerkenswert finde, ist, ihr müsst euch immer wieder ins Gedächtnis rufen, was euch motiviert hat, zu Teach First zu kommen. Und warum ihr nach 3 Monaten, 6 Monaten, 1 Jahr immer noch motiviert seid. Und vielleicht sogar über euch hinaus gewachsen seid. Und euch das aber gar nicht bewusst ist. Und vielleicht seid ihr an den Schulen, an denen nur noch eine Sanitäranlage in Funktion ist. Oder ihr seid an einer Schule, wo es durch die Turnhalle-Decke regnet und die Turnhalle seit Wochen gesperrt ist, wo es nicht mehr die Mensa gibt, wo Kinder in ein Klassenzimmer kommen, wo du genau weißt, die hatten vielleicht nicht so dieses Frühstück oder haben nicht die Pausenroute dabei, die halt anderen Stadtteilen in Luftlinie von 10 Kilometer Entfernung haben. Und ihr trotzdem dabei seid und diese kleinen Erfolge oder zu diesen kleinen Erfolgen beiträgt. Und eigentlich sind das ganz große Erfolge. Und insofern, ihr seid da nicht alleine. Und wir alle kämpfen dafür. Und jeder an unterschiedlichen Orten. Aber wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen schon krass wirken. Wir wollen ein bisschen, so ein kleines bisschen Veränderung für den einzelnen Menschen, der was hat, der sich dann daran erinnern kann und sagen kann, das war XY. Ja, also jeder von uns hat jemanden, der entscheidend war, dass du vielleicht doch einen anderen Weg gegangen bist. Wenn unsere Fellows das werden, und das sind sie garantiert, dann macht das ziemlich viel für die Kids, die da Kontakt hatten mit Fellows, wenn die dieses Erlebnis haben. Und das ist, alleine das ist schon Bildungsveränderung. Insofern Respekt vor Ihrer Arbeit.
Vielen Dank. Berührt mich auch sehr, weil das ist wirklich so. Und genau darum soll es ja auch bei dieser Fortbildung 2 auch ein Stück weit gehen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir auch reflektieren, ja, was leisten wir eigentlich? Ja. Was haben wir geleistet, um das dann eben auch mitzunehmen mit der Frage, weil wir jetzt auch kurz vorm Ende unseres Fellowships im 23er Jahrgang stehen. Ja, wie nehmen wir das denn jetzt mit und wie machen wir weiter? Vielleicht wäre das meine letzte Abschlussfrage an dich. Was gibst du den Fellows mit für die Zukunft nach dem Fellowship?
Bleibt dem Thema erhalten und ihr seid Changemaker. Und ich hatte vorhin in meinem Beitrag gesagt, dass wenn euch das nicht bewusst ist, also alle arbeiten irgendwie trotzdem politisch, sonst wärt ihr alle nicht bei Teach First und würdet für das Thema Bildung brennen. Wenn ihr nicht angefangen habt, fangt an.
Alles klar. Mustafa, ich danke dir mega herzlich dafür, dass du dir an so später Stunde die Zeit noch und die Energie noch genommen hast. Und ja, ich wünsche dir einen richtig schönen Abend.
Danke, Pascal. Ebenso. Dankeschön.
Dankeschön.